Vampire.
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 Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Ich bin Dasha Hayat, euer Host und die Erfinderin von Vampire. Wir haben uns ein paar Wochen Sommerpause gegönnt, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, Urlaub gemacht, gelesen, Ideen gesammelt und einfach nur ein bisschen in den Himmel geguckt. Zwischendurch haben wir euch auf Instagram auch noch mit Sommerbuchtipps versorgt und hoffen natürlich, damit euren Geschmack getroffen zu haben. Jetzt sind wir also zurück aus der Pause und zwar direkt mit einer absolut grandiosen Folge. Als Gästin darf ich heute Heike Geißler begrüßen. Heike ist Autorin von Romanen, Essays, Theaterstücken, Hörspielen und allen möglichen anderen Textformen und ich bin wirklich schon viele, viele Jahre lang ihr Fan. Zuletzt erschienen ihre zwei essayistischen Bücher Arbeit und Verzweiflungen, von denen ich euch ganz besonders Verzweiflung wirklich sehr ans Herz legen möchte. Mit Heike spreche ich über die palästinensische Autorin Adania Shibli. Warum und wie genau es zu dieser Konstellation kam, erfahrt ihr in unserem Gespräch. Adania Shibli ist die Autorin von drei schmalen, aber absolut grandiosen Romanen, von denen vor allem ihr letzter Roman, eine Nebensache, aus verschiedenen, nicht immer literarischen Gründen sehr von sich reden gemacht hat. Im Oktober 2023 sollte Adania Shibli auf der Frankfurter Buchmesse eigentlich für genau diesen Roman mit einem Preis ausgezeichnet werden, wurde dann jedoch kurzfristig und sehr würdelos ausgeladen. Was genau passiert ist und welche Folgen dieses Ereignis hatte, auch darüber spreche ich mit Heike. Ansonsten widmen wir aber den größten Teil unseres Gespräches der wirklich außergewöhnlichen literarischen Kraft von Adania Shibli, die sowohl in ihren Romanen wie auch in ihren Essays ganz klar spürbar ist. Ein Text, den wir im Gespräch immer wieder erwähnen, zu dem wir dann aber leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr kommen, ist die Preisrede, die Adania Shibli 2023 nicht halten durfte, die dann aber später unter dem Titel »Das Buch als Feind« in der Wochenzeitung WOTS veröffentlicht wurde. Ich möchte euch auch diesen Text sehr ans Herz legen. Wir verlinken euch natürlich wieder alles, was dann im Gespräch erwähnt wird, in den Shownotes. Vampire wird von Katrin Albrecht und Asya Kultulu als Producerinnen betreut. Außerdem könnt ihr Vampire auf Instagram unter vampire-podcast folgen. Und wenn ihr so großzügig mit eurer Zeit seid, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert, teilt, weiterempfehlt und uns eine gute Bewertung und eine kleine Rezension hinterlässt. Das hilft dem Algorithmus und uns dabei, den Podcast bekannter zu machen und unsere Reichweite zu erhöhen. Vielen Dank euch dafür. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Gespräch mit Heike Geißler über Adania Shibli. Heike, herzlich willkommen bei Vampire. So schön, dich zu sehen und zu hören.
Ja, das kann ich nur erwidern, liebe Hascha.
Du hast auch ein ganz tolles T-Shirt an, das sage ich jetzt mal, weil ihr seht das ja nicht, aber da ist das Universum drauf und ein Tiger, das ist total toll. Das hat mich direkt abgeholt.
Ja, ich habe es auch, ich hatte es tatsächlich gestern schon an, und aber ich habe es jetzt extra nochmal an, da kommen wir dann auch drauf, weil es, weil der Tiger so gut passt zu dem, was wir hier besprechen.
Was wir hier besprechen, gutes Stichwort, ist Adania Shibli, die palästinensische Autorin, die vielen, vor allem wahrscheinlich deutschen LeserInnen, erst so seit circa 2 Jahren überhaupt ein Begriff sein dürfte. Und es ist so, dass normalerweise, wenn ich meine Gästinnen einlade und frage, ob sie kommen möchten, überlasse ich denen ja komplett die Wahl und sage so, hey, wen möchtest du mitbringen? Sag mir, worüber du reden möchtest. Und dann muss ich mich überraschen lassen. Was ja immer, es führt zu wahnsinnig tollen und für mich auch extrem bereichernden Begegnungen, Konversationen. In deinem Fall war es so ein kleines bisschen anders, weil ich auf deinem Instagram gesehen habe, dass du, also nachdem ich dich schon angefragt hatte und nachdem du schon gesagt hast, ja, voll gerne, ich überleg mal, über wen ich reden möchte. Und dann habe ich auf deinem Instagram zufällig gesehen, dass du gerade das Buch von Adania Shibli, We Are All Equally Far From Love, liest. Und da habe ich natürlich sofort meine Chance gewittert und gesagt so, Heike, ich habe das gesehen. Was hältst du davon, wenn wir darüber reden? Und dann hast du ja gesagt.
Ja, Ja, so war das. Und ich habe auch jetzt im Nachhinein immer noch das Gefühl, dass ich es auch ein bisschen wie nur für dich gepostet habe. Weil ich ursprünglich auch dachte, ach, ich nehme Annett Gröschner, die ich wirklich auch sehr, sehr, sehr verehre und habe auch gerade schon eingelesen, also der Aspekt des Pragmatischen, ja, wo muss man sich jetzt nicht nochmal gänzlich neu vorbereiten und Falle Schiblis ist es auch eine nochmal sehr spezifische Vorbereitung. Und das hat noch gar nicht so sehr damit zu tun, dass wir natürlich auch gar nicht umhinkommen, über Palästina zu sprechen. Aber das hat auch damit zu tun, wie sie schreibt. Also die bearbeitet mich auf eine Art, dass ich wirklich perplex bin. Da passiert was, was nicht, wo ich nicht mal weiß, ob man das in Worte fassen kann, ja. Also man musste ja auf jeden Fall lesen. Insofern, das war ein ganz willkommener Stups von dir.
Es freut mich total. Manchmal sind ja so unterbewusste Bewegungen irgendwie in den geistigen ja, Strömungen, die dann so zusammenkommen. Und dann sollte das jetzt einfach so sein, dass wir
Ja.
darüber sprechen. Und ich freue mich total darüber. Möchtest du noch mal vielleicht kurz für die HörerInnen rekapitulieren? Adania Shibli, ich sage das schon, ist vielen vielleicht jetzt gerade erst so seit 2 Jahren ein Begriff. Warum?
Warum? Naja, da
Also
hat
zu Unrecht nicht wegen ihres Schreibens, müssen wir dazu sagen. Also.
ja, genau. Also vielleicht mit der kleinen Vorstufe. Es ist ja, es gibt ja nicht viele ihrer Texte. Sie hat, wenn ich mich nicht täusche, drei, was sind es eigentlich? Sollen wir es Romanen nennen?
Ganz schmale Romane, ja.
Kleine, schmale Romane. Veröffentlicht und nur einer davon ist ins Deutsche übersetzt worden. Die anderen beiden, die Vorgänger, liegen eben nur in englischer Sprache vor. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun. Ich bin dem Buch eine Nebensache begegnet als Jurorin beim Internationalen Literaturpreis. Das Buch
Ah, spannend.
war auf der Shortlist und das war vor den Skandalen, auf die du dann oder vor dem Skandal eigentlich auf den wir dann gleich noch kommen. Und da hatte ich das gelesen. Das war meine Jurykollegin, ich glaube, das war 2022, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber das war eben das Jahr des Erscheinens oder die Folgesaison des Erscheinens. Und Verena Lücken hatte das Buch, weiß ich nicht, so ins Herz geschlossen und so empfohlen. Und die gesamte Jury hat das gelesen und es war ja dann auch auf der Shortlist. Und ja, und später habe ich dann festgestellt, eigentlich, dass das wirklich das erste Buch ist, das ich gelesen habe, das sich mit dem Leben in Palästina, mit dem Gazastreifen beschäftigt, mit der ganzen irgendwie wahnsinnig komplizierten Thematik. Und das war jetzt auch beim Wiederlesen nochmal sehr, sehr interessant, was ist beim ersten Lesen hängen geblieben und was macht das Buch jetzt, also eben in der aktuellen Situation. Aber das war die erste Begegnung und die war ganz anders als die jetzige Begegnung. Und dann gab es ja eben, da musst du mir helfen mit dem Jahr, war das 23 oder 24, wann sie sollte ja diesen.
23, das war das Problem an der Sache,
Ja,
dass
ach ja,
die,
natürlich, natürlich.
ja.
Das ist eine doofe Frage. Sie sollte
Nein, nein,
diesen auch wirklich Preis mit einem doofen Namen.
nein. Ja. Liberaturpreis.
Literaturpreis. Verliehen bekommen, und zwar in einer Veranstaltung, und man hat sie dann, und ich glaube, das war ja 3 Tage nach dem 7. Oktober, sollte die
Weil
Preisverleihung sein, und man hat sie dann ausgeladen, auch sehr, sehr kurzfristig und sehr unschön und unsouverän. Alles daran war wirklich nicht klug. Ist auch ein interessanter Aspekt, wie Gesellschaften da nicht hinzulernen, sowas besser zu kommunizieren, die Problematik auch ehrlich zu kommunizieren. Ja, sie wurde ausgeladen und das hat dazu geführt, dass es gab einen offenen Brief, der auch wirklich von international arbeitenden AutorInnen unterschrieben wurde. Und ja, der Text war dadurch erstmal in die Öffentlichkeit geraten und wurde als ein partiell, also ich kenne wirklich nicht alle Rezensionen, aber ich habe diese eine, auf die sie sich ja auch bezieht, diese Taz. Das ist ja nicht meine Rezension, das ist ja wirklich einfach nur ein Unfug, dieser Text.
ja.
Da wurde ihr Text ja als ein mindestens tendenziell antisemitischer, eigentlich als ein antisemitischer Text bezeichnet, was absolut falsch ist. Und mindestens muss man sagen, dass, ich weiß gar nicht, wer die Rezension geschrieben hat, diese Person liegt falsch und kennt auch das Werk der Autorin nicht. nicht. Man hat vielleicht in dieses eine Buch reingelesen und gewisse Vorurteile, der Vorwurf war, dass ja, der Protagonist, der israelische Protagonist, ein Soldat, ein ranghoher, wahrscheinlich Offizier, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, der eben ein Beduinenmädchen vergewaltigt und sich erst zu kümmern scheint, sie dann vergewaltigt und schließlich auch tötet oder töten lässt, dass er und alle anderen Soldaten als gesichtslose Monster dargestellt werden. So ungefähr war die Formulierung. Und dann ist man aber gleich auch an einer ganz spezifischen Sache. Und sie selber sagt es ja auch, diese Gesichtslosigkeit ist ein ganz wesentliches Merkmal ihrer Texte. Und das ist auch das ist eine Irritation, aber das ist auch so eine Qualität. Das ist ein Zauber, den sie da anwendet eigentlich. Ja, aber er kennt sich nicht aus, hat es kritisiert, hat es dem Text zum Vorwurf gemacht und haben sich viele rangehängt, ohne zu lesen. Das ist ja ganz oft. Man kennt den
Ja,
nicht und schimpft.
genau. Und also vielleicht können wir da gleich noch mal kurz drüber reden, was das mit uns persönlich als Schreibende auch gemacht hat, weil ich weiß, dass es mit mir ganz was Schlimmes ausgelöst hat in dem Moment, wo ich das gehört habe, dass sie ausgeladen, dass dieser Preis, also der Preis wurde nicht zurückgezogen offiziell, sondern es wurde gesagt so, naja, wir sagen jetzt diese Preisverleihung ab, wir sagen auch all ihre Events auf der Frankfurter Buchmesse ab.
Ja.
Und vieles an dieser Geschichte ist halt so unfassbar absurd, weil wie du schon gerade sagtest, über diese Jury-Sitzung, dieses Buch ist 2022 auf Deutsch erschienen in der Übersetzung von Günter Orth im Bärenberg Verlag. Und es wurde, ich habe auch jetzt extra in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal diese alten Rezensionen mir angeschaut und es wurde total gefeiert. Es war im Schweizer Literaturclub und so, also wurde da besprochen und das finde ich eine, also das ist so, ich meine nicht, dass wir über die Doppelmoral, die müssten wir die nicht nochmal irgendwie überprüfen, aber es ist einfach so unglaublich. Ja, telling, sagt man im Englischen irgendwie, ne? Es ist so, ja,
Aussagekräftig.
aussagekräftig oder auch irgendwie entlarvend. Das war das Wort, was ich irgendwie suchte. Entlarvend, dass man irgendwie ein Jahr vorher ein Buch feiert und irgendwie sagt, das ist wichtig, das ist großartig. Man hebt auch sprachliche und literarische Besonderheiten vor und so weiter. Und dann passiert in der Welt ein Ereignis, was es für manche Leute plötzlich zu einem, ja, Buch non grata macht. Und man diskreditiert nicht nur das Buch, sondern auch die Autorin und damit ja auch den Verlag, die Übersetzenden. So, ich kenne Günter Orth ein bisschen. Ich habe ja auch mal versucht, vor sehr vielen Jahren mich als arabische Übersetzerin zu etablieren. Es hat dann leider nicht geklappt, weil es nicht sehr viele Jobs in diesem Bereich gibt. Und ich weiß von Günter Orth, dass die auch Morddrohungen bekommen haben. Also sowohl der Verlag als auch Günter. Und ja, also das war.
Anonyme Morddrohungen? Wahrscheinlich schon. Die macht man doch eher anonym. Ich kenne
Ja,
so
also per
aus, aber.
E-Mail durch den Verlag und so, ne? Also das ist wirklich auch, also wo ich immer denke, da ist dieser Taz-Heini, der irgendwie dann was behauptet und ist sich überhaupt nicht klar oder denkt nicht drüber nach, sondern reagiert nur wie so ein Pawlowscher Reflex, so Antisemitismus, BDS, so. Und was das aber dann für eine Auswirkung hat auf alle, die beteiligt sind. Was jetzt, das ist jetzt kein literarischer Aspekt, das ist ein rein menschlicher Aspekt, den ich furchtbar finde. Und das war eine Sache, die fand ich extrem, ja, entlarvend und auch traurig, ne? Zu sagen, so ein Text wird erst gefeiert und dann passiert etwas, womit weder der Text noch die Autorin was zu tun haben und das Ganze kippt. Die Kommunikation, die beschreibt Adania, du hast selber gerade auch schon auf diesen Text aufmerksam gemacht. In der Berlin Review hat sie dann daraufhin einen Text veröffentlicht, Once the Monster Was So Kind. Wir verlinken das alles wieder.
Ja, als die freundlich waren, ich habe mir die deutsche Übersetzung ausgedruckt.
Ja,
Ja.
es ist ein fantastischer Text einfach,
Ja,
ne?
ja,
Und
ja, ja. Und ich glaube, das haben die ersten Texte, also Touch, dieses erste Buch hat es noch nicht, aber ich habe den Eindruck, es ist eine extrem prekäre Stärke, Kälte, Härte, aber natürlich auch mit der Bereitschaft, das Herz sofort weich zu machen. Also das ist ja schon noch ein weiches Herz, das der schreibt und denkt. Aber ich würde gern wirklich gleich noch wissen, was das mit dir gemacht hat, weil mir das hilft, mich zu erinnern, was das mit mir machte. Und meine Gefühle sind da, glaube ich, nicht ganz so Klar, also ich neige ja auch leider zum Opportunismus und habe definitiv einen anderen Hintergrund als du. Aber was mir noch einfiel, und das hatte ich für auch so einen Skandal, dieses ganze Ding, also diese Preisverleihung, die abgesagte Preisverleihung, die Diskreditierung einer Autorin, die ja zum Teil eben auch erfolgreich war,
Ja.
weil alle verankern dann, ah ja, Schibli, Antisemitin, und ja, meine Güte, noch vieles mehr. Also Morddrohungen jetzt mal außen vor lassen, was eine Hilfe. Und ich weiß, sie hat ja irgendwie auch versucht, diesen Taz-Rezensenten zu verklagen. Und das war nicht erfolgreich. Aber das Ganze ist, es geht ja auch um 3.000 Euro. Das Preisgeld sind 3.000 Euro.
Ja.
Und das ist, ja, ich würde jetzt auch hier gerne, gib mir 3.000 Euro, freue ich mich. Aber das ist diesen Aufwand auch nicht wert. Ja, also wer, und da, das sind außerliterarische Dinge, die wir besprechen, aber sie haben Auswirkungen auf die Literatur. Weil wie bleibst du eigentlich in der Lage zu schreiben, wenn dir das passiert, wenn eine Öffentlichkeit bereitwillig sich gegen dich aufstellt? Es gab natürlich auch ganz viele unterstützende Stimmen, aber eben, und das ist vielleicht der Teil der Verunsicherung, ja. Was ist das denn? Kann ich das jetzt lesen? Oder bin ich, wenn ich das lese, bin ich denn auch Antisemitin? Oder werde ich eine? Passiert das so beim Lesen?
Ist es ansteckend vielleicht, ne?
Oh Gott.
Genau, also wie du sagst, es hat ja auch, also auf der Buchmesse, wo das dann passiert ist, der besagten 2023, haben sich dann AutorInnen zusammengeschlossen und das ganze Buch vorgelesen, öffentlich auf der Buchmesse, was ich eine sehr schöne Geste der Solidarität fand. Ich habe ansonsten, muss ich gestehen, ein bisschen Solidarität bei den KollegInnen vermisst. Also außer jetzt bei denen, also vor allem bei den deutschen KollegInnen, sage ich jetzt mal so ganz bewusst. Ich glaube, weil diese Verunsicherung, also ich habe das unterschätzt, sage ich mal, wie groß die Bereitschaft und die Offenheit ist, sich so verunsichern zu lassen. Ich erinnere mich, dass ich sofort einen Post abgesetzt habe über Minor Detail. In erster Linie deswegen, und das ist so ein bisschen das, was es mit mir gemacht hat, war halt, ich war so enttäuscht ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern wirklich entsetzt über diese Reaktion des Absagens und des Kommunizierens, weil, und vielleicht glorifiziere ich da auch so ein bisschen die Rolle von Literatur und auch die Rolle derer, die in diesem Betrieb zuständig sind und damit arbeiten, weil es gibt für mich als selber Schreibende und als lebenslang Lesende keinen anderen Grund, mich irgendwie mit diesem Projekt Literatur zu beschäftigen, als Offenheit selber für mich zu generieren und herzustellen in den Texten, in denen ich schreibe. Ne? Es wird ja immer so ein bisschen, fast so ein bisschen klischeehaft gesagt, Literatur macht Empathie, Kunst macht Empathie. Ne? So, ja. Und ich bezweifle auch, dass das irgendwie im Großen und Ganzen, also wir reden uns das oft, glaube ich, auch selber ein, damit wir irgendwie rechtfertigen, was wir hier machen und nicht wirklich systemrelevante Jobs machen müssen, wie irgendwie Krankenpersonal sein. Wir sorgen dafür, dass wir eine bessere Menschheit werden. Das ist auch so ein bisschen Selbstbetrug, aber ist auch okay. Das
Das ist schon
braucht
ein
man ja.
großer Selbstbetrug.
Ja, we tell ourselves
Aber
stories in
es
order
ist
to
eher,
live, ne?
ja, es ist der Branchenbetrug und vielleicht gar, ja, ich würde kann das leider nicht unterschreiben, dafür weiß ich zu viel, dass ich die Welt nicht wirklich besser mache, aber.
Ja, eben, genau, das weiß man ja, aber es war für mich halt einfach so ein Zeichen des kompletten Missverstehens, was die Aufgabe von allen ist, die beteiligt sind an der Produktion von Literatur und an der Promotion von Literatur, dass ich mein erster Impuls war, ich will nie wieder mit dieser Branche arbeiten.
Oh
So,
wow.
weil es war für mich wirklich so eine ganz tief unmenschliche Reaktion.
Ja.
Und ja, das hattest du mit mir gemacht. Und also alles völlig jenseits allem Politischen, was dazukommt. Sie hat ja auch dann später, da reden wir gleich ja auch noch drüber, ihre Preisrede, die sie nicht halten durfte, wurde dann ja auch veröffentlicht. Und da redet sie über Salman Rushdie und die satanischen Verse. Und ich fand also wie sozusagen Literatur von der Gegenwart eingeholt wird oder auch instrumentalisiert wird dann. Und ja, das war für mich in dem Moment, war das so, was, seid ihr alle verrückt geworden? So, warum macht ihr denn Literatur, wenn ihr nicht selber das glaubt, was ihr hier die ganze Zeit immer erzählt.
Aber das wäre auch eine Frage, glaube ich, für den Alltag und nicht nur für diesen spezifischen Fall, der auch an Absurditäten so reich ist und an Grausamkeit und am Willen, vermutlich am vermeintlichen Willen, es richtig zu machen, aber dabei willentlich auch falsch zu verstehen, aus Angst Fehler zu machen. Und dann hat man eben all diese großen Keulen. Und mir fällt gerade noch ein, dass Salman Rushdie, das glaube ich auch war, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, der vermutlich gefragt wurde, soll sie denn den Preis noch bekommen? Und er, ja, am besten gestern. Das fand ich eine wirklich ganz, ganz schöne Antwort. Und aber ich weiß, dass ich damals leider, und das ist ja, jeder hat da so seinen Weg, aber eben, ich wünschte, ich wäre genauso empört gewesen und entschieden wie du. Ich weiß, dass ich es ausgeblendet habe, weil es mich total verstört hat, weil ich diesen Text mochte. Ich war in einer Jury. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, haben wir eine bescheuerte Entscheidung damals getroffen? Waren wir, und das sind ja alles, die meisten in der Jury sind tausendmal belesener als ich und auch haben eben auch ganz andere Kulturen lesend bereist, andere Länder als ich. Und aber ich war wirklich verunsichert und hatte aber sofort das Gefühl, man ist auf einem Territorium unterwegs, hier ein falsches Wort und du kriegst sehr viele Nachrichten, die dich darauf hinweisen, dass es gar nicht geht, nett gesagt. Und das hat mich eine ganze Weile, glaube ich, beschäftigt. Aber dann habe ich mehr darüber, ich weiß auch, dass ich die Anfänge verpasst habe. Ich bin oft leider ein bisschen spät dran und kriege nicht mit, wenn was passiert im Betrieb. Aber ich weiß, dass Andreas Riemer, eine sehr geschätzte Kollegin, sie hat sehr viel gepostet, auch über das schiere Unverständnis und das, wie soll man darauf reagieren, anders als es eigentlich nicht zu verstehen, was da gerade los ist. Im Sinne von, reicht es nicht, wenn wir jetzt sagen, Leute, können wir mal kurz uns in die Augen gucken und Fakten auf dem Tisch legen, aber es sind eben Panzer, die sofort auffahren. Und ich meine nicht nur den Panzer des Antisemitismus-Vorwurf, sondern schlichtweg alle möglichen Panzer, die eben auch bedeuten, du kriegst dann vielleicht keine Stimme mehr oder man liegt falsch und die Autorin schreibt auch Bücher minderer Qualität oder etc. Also es ist ja eben, wenn der eine Vorwurf nicht mehr zieht oder belegbar dann doch nicht zutrifft, dann kommt ja der nächste und dann sind eben quasi, dann ist nicht nur das Buch betitelt Minor Details, sondern es ist ein Werk, das nur eine Nebensache ist und gar nicht der Beachtung verdient. Und Adamia, wie? Eigentlich betont sie anders, wie?
Adania.
Adania, genau, okay. Adania Stibli ist ja, finde ich, wahnsinnig gut darin und ich glaube, dafür zahlt sie natürlich einen hohen Preis, aber das zurückzuweisen und nicht anzunehmen. Und ich glaube auch, sie hat nicht umsonst all diese auch sehr spezifischen Mädchen in ihren Texten. Da ist ja schon ein Trotz eingewebt und sie spricht ja auch von den Grenzüberschreitungen in meiner Detail, eine Nebensache, die ihr widerfahren, die sie sucht, ohne die sie gar nicht vorankommt. Und es scheint aber dann eben doch nicht nur an der Autorin zu liegen, sondern es ist die Welt, der ihre Texte begegnen. Gerade dieser Text dann in seiner deutschen Übersetzung.
Alles schön gesagt. Lass uns mal über diese beiden Texte sprechen, die sozusagen dann in der Reaktion auf diesen Skandal, weil ich finde, wir sollten einfach, also wir mussten jetzt darüber sprechen, ne, dass wir, also wie sie auch jetzt zu uns in unser Gespräch gekommen ist, wie sie auch zu dir gekommen ist, das war jetzt eine schöne Info auch für mich, dass du sozusagen diesen Text auch vorab schon hattest und in der Jury irgendwie ihm begegnet bist. Aber ich finde ja, da haben wir uns ja auch vorher darüber unterhalten, wir müssen sie einfach als Autorin in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte auch nicht, dass sie halt irgendwie eine, ja, immer nur irgendwie so mit diesem, also es wird ihr in Deutschland sowieso so gehen, ah, Dania Schibli, ach ja, da war ja was. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ist einfach eine großartige Schriftstellerin und Denkerin, die für mich auch eine ganz, also eine Gabe hat, mit einer Sprache, die ganz zurückgenommen und sehr spartanisch fast ist. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ne, fast ein bisschen hart teilweise, aber durch diese Härte, oder trotz dieser Härte, mit dieser Härte irgendwie trotzdem schafft, Weichheit und Nähe zu produzieren. Das ist eine ganz eigentümliche Kunst, die ich finde auch wirklich in diesen Büchern vorkommt, also die man da sehen kann. Und diesen Text, über den wir jetzt auch gerade schon gesprochen haben in der Berlin Review, da kann man das ja auch, also ich finde, da kann man auch ein bisschen Humor rauslesen, was ich irgendwie schön finde, wo sie schreibt zum Beispiel, hier, es gibt einen Absatz, wo ist es denn irgendwie oder so, I try to respond in a way that deflected from the indignity inflicted upon me by explaining that since I'm not the puppet of anyone and as no one should be, I'm not their puppet either. Canceling my events, then canceling one of the cancellations as if we were kids picking up a daisy and ripping up its petals, wondering they love me, they love me not. I wrote that perhaps Liprom, despite its many years of work, hadn't properly understood the woman writers from the global south to whom they are awarding prizes. Certainly, there are no such puppets to play by a privileged male European president of the global north.
Warte, so, da ist die deutsche Übersetzung eben noch, wirklich noch ein bisschen besser.
Schön.
Warte,
ja. Yeah.
Ich schrieb, ich schrieb, dass Litprom in all den Jahren vielleicht nicht ganz verstanden hatte, wer diese Schriftstellerinnen aus dem globalen Süden eigentlich sind, denen sie diesen Preis zugedacht haben. Mit Sicherheit keine Marionetten, die sich von einem privilegierten männlichen und europäischen und jetzt Vereinspräsident des Nordens herumschieben lassen. Das ist schon sehr, sehr schön. Und ich muss natürlich jetzt auch sofort schauen, wer das eigentlich übersetzt hat. Tobias Haberkorn, genau, hatte ich, wusste ich eigentlich. Ach ja, und Sami Selami, beide. Scheint eine gemeinschaftliche Übersetzung.
Co-Übersetzung.
Ja.
Es ist so schön, dass sie direkt den nordeuropäischen Apparatschik da eigentlich.
Ja, ja, ja. Ja, das gefällt. Das hatte ich gestern auch überlesen. Und hier kommt ja auch später der, oder ich weiß gar nicht, ob du darauf jetzt schon hinaus bist, aber hier kommt
bitte, bitte.
Auch der, dann lese ich das kurz weiter. Herumschießen, schieben lassen. Und ich spreche hier nicht von konkreten Personen, Geschlechtern oder ethnischen Zugehörigkeiten. Ich spreche von einer Mentalität. Schriftstellerinnen und allgemeine Frauen aus dem globalen Süden können, um den Dichter Aimé Césaire zu paraphrasieren, zu brüllenden Tigerinnen werden, wenn es um das geht, was ihnen im Laufe ihres Lebens das Wertvollste geworden ist. Das ist ja erst der Grund, weshalb sie es gegen alle Wahrscheinlichkeiten und Widrigkeiten bis hierhin geschafft haben. Und deswegen lassen sie sich von den kleinen rassistischen Hürden, die ihnen die Mentalität und Handlungsweise des globalen Nordens in den Weg legt, nicht beirren. Fantastischer Satz. Und ich würde so gern glauben, dass er autonom in ihrem Leben steht und dass sie den quasi ohne Hindernis, ohne Aufwand jeden Tag glauben, leben kann. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass das so nicht ist, sondern dass das auch ein Ausdruck kontinuierlicher Arbeit ist. Und vor allem eben eine schlichtweg eine Zurückweisung. Ja, sie schreibt ja auch an anderer Stelle, ich versuchte die Würdelosigkeit zurückzuweisen. Das hattest du, glaube ich, schon gelesen. Aber das eben, das ist ein Versuch. Und dieser Text bringt es zum Ausdruck, es ist eine Abwehr, auch wenn sie sagt, derselbe Kritiker, wenn man ihn so nennen mag, sagt aber auch etwas, das halbwegs raffiniert ist und mich zum Nachdenken bringt. Er behauptet, wir hatten darüber ja schon ganz kurz gesprochen. Einige der Romanfiguren blieben als israelische Mörder und Vergewaltiger ohne Gesicht und ohne Namen. Halbwegs raffiniert, denn er nutzt diese Beobachtung, um einen ideologischen Standpunkt durchzusetzen, übersieht aber die restlichen Romanfiguren, die einschließlich der Palästinenser allesamt gesichts- und namenlos sind.
Das finde ich auch eine ganz tolle, also da lies doch bitte noch mal weiter, weil ich finde, die eigentliche Conclusio kommt erst später in dem Satz.
Und da beginnt ein neuer Satz, sogar ein neuer Absatz. Aber wahrscheinlich fällt es ihm bei den palästinensischen Figuren nicht auf, stimmt, weil er gewohnt ist, sie so zu sehen und wahrzunehmen, ohne Gesicht und ohne Namen. Dies verhalf mir zu einer neuen Einsicht darüber, warum diese Namen und gesichtslosen Figuren in den meisten meiner Texte auftauchen, nicht nur in meinem jüngsten Roman. Ich verstand, dass die mir vertraute literarische Sensibilität von genau jener Gesichts- und Namenlosigkeit geprägt ist, der ich mein ganzes Leben lang in Palästina, Israel und überall sonst begegnete. Nicht nur im Umgang mit PalästinenserInnen und anderen Subalternen, sondern mit Arabern allgemein. Und auch in Bezug auf die Bilder, mit denen sie vom herrschenden Diskurs dargestellt werden. Auf einmal wurde mir klar, warum ich in all den Jahren meines Schreibens immer nur Nähe zu Figuren ohne Namen und ohne Gesicht empfinden konnte. Es sind faszinierende Leerstellen, der Ort, den die namens- und gesichtslosen Nobodies in der Literatur einnehmen können und die Formen, die sie inspirieren.
Genau, also witzigerweise ist es in der englischen Übersetzung kein neuer, oder in der englischen Version kein neuer Absatz, deswegen sage ich, lies doch mal den nächsten
Ja,
Satz.
können
Jetzt
wir
sind
einfach
wir, jetzt
gerne
ist,
Selbstkritik anschließen. Es gab
genau,
Unterschiede, aber
exakt.
das ist ja auch, das mag ich ja tatsächlich auch, ein Textvergleich oder ein Weiterlesen, das Hinzufügende. Also es ist ja eben kein korrigierendes Lesen, sondern ein ergänzendes, bestenfalls vielleicht.
Was ich eben so schön finde, jetzt genau in diesem Absatz, also sind zwei Sachen. Einmal ist es natürlich wieder dieses Entlarvende, von dem wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, dieses so, okay, der Kritiker sieht irgendwie wie so ein pawlowscher Reflex, die israelischen Soldaten sind gesichtslos, das ist böse, aber übersieht dabei, dass alle anderen Charaktere, einschließlich auch des palästinensischen Mädchens, des Beduinenmädchens, was vergewaltigt und getötet wird, was also eindeutig das schlimmere Schicksal in diesem Text hat, als der Soldat, auch namens- und gesichtslos bleibt. Und tatsächlich ja auch die Erzählerin aus dem zweiten Teil,
Richtig, auch
weil
sie hat
das,
kein Gesicht. Ja, das
genau, und auch keinen Namen, ne?
genau.
Es ist also, es ist so, und dass sie dann aber daraus so ganz nonchalant irgendwie eben einfach diese für sie natürlich völlig evidente Wahrheit in den Raum stellt. Ja, ist klar, dass er das nicht gemerkt hat, weil so sieht er die Palästinenser oder vielleicht die Araber sowieso. Ja, also es fällt ihm halt irgendwie nur bei dem weißen Soldaten auf, dass der irgendwie keinen Namen hat, weil das der ist, mit dem er sich vielleicht eher identifizieren kann als mit dem beduinischen arabischen Mädchen. Das finde ich eine sehr, also das ist einfach so, ich finde es auch schön, dass sie es so hinwirft einfach, so ja, klar. Aber dass sie dann irgendwie darauf hingeht, ja, danke für diese Bemerkung, weil das hat mir jetzt total geholfen, weiterzudenken, warum ich eigentlich irgendwie immer meine Charaktere sind immer namenslos und gesichtslos. Das ist auch bei dem zweiten Buch, über das wir nachher hoffentlich gleich noch sprechen, bei We Are All Equally Far From Love, ist es auch so. Diese Charaktere sind nur sie und er. Es sind irgendwie Frauen und Männer und ohne jegliche. Also nicht nur ohne Namen und gesellschaftliche Zug, also ein bisschen gesellschaftliche Zugehörigkeit. Man kann teilweise das Alter ahnen, aber es heißt nirgendwo die Frau mit den beeindruckenden dunklen Locken oder so etwas. Also sie, ja, entledigt sich eigentlich allen Merkmalen, die nicht zwingend nötig sind, um eine Menschlichkeit zu erzählen, oder?
Ja, und was ich festgestellt habe, ich kann diese Bücher gar nicht abschließend betrachten, und es ist wahrscheinlich ein Merkmal dafür, dass sie mich immer noch beschäftigen und wirklich sehr in Bann genommen haben. Aber ich hatte dann den Eindruck, dass es geht ja um ganz viel Blicke. Also es wird sehr, sehr viel gesehen. Es wird partiell in Touch. Im ersten Buch geht es auch ums Hören oder um Stille oder eigentlich die Abwesenheit von Stille. Nirgendwo Stille, überall ist nur Lärm. Und ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei We Are All Equally Far From Love oder schon beim ersten war, dann hatte ich das Gefühl, dass aus diesen gesichtslosen Figuren, das ist nie defizitär, ja. Also es fällt irgendwann auf, als da fehlt etwas. Und es ist auch keine splattermäßige Leerstelle oder so. Also da läuft auch, da fehlt in dem Sinne ja nichts, sondern ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich dann automatisch reflexhaft so beginne beim Lesen zu füllen. Aber ich hatte plötzlich das Bild einer Himbeere, dass diese Figuren alle mit ihrer quasi den gesichtslosen Stellen zueinander sind und aufeinander blicken, und sie schauen in das Innere der Himbeere und sind dadurch aber auch geschützt. Also du hattest, glaube ich, etwas von Menschenfreundlichkeit gerade gesagt, und das wäre damit, ich kann das gar nicht erklären, warum ist es so und warum hat sich das so ergeben. Und der andere Aspekt war auch, dass es ein alles sind, meiner Detail ist da vielleicht ein bisschen anders, weil er über eine historische Begebenheit schreibt im ersten Teil, aber auch die wird ja als Gegenwart erzählt. Alles sind Texte, die in einer Gegenwart stattfinden, und sie wirken überzeitlich, allesamt, und haben aber ein, ich glaube, relativ blickloses Blicken in die Gegenwart, ein unmögliches Blicken zurück, aber sie haben ein partiell leeres, aber Ja, zwangsläufig leeres Schauen nach vorn. Das war mein Eindruck.
Schauen.
Das wäre dann nicht mehr die Himbeere. Das ist der Schutz der Figuren, also eine Konstellation, wie so ein Aufbewahrungsprinzip. Die Blicke haben mich, glaube ich, sehr beschäftigt und sie schauen ja auch alle über die jeweiligen Texte hinaus. Also jetzt als Figuren, da werden sie ja, sind sie ja eben auch eine Art Personal, also Mitarbeitende an einer Geschichte, sind aber zugleich mehr, also sind deutlicher, sagen wir, Menschen, also Lebendige, aber haben irgendwas, das sie über das Buch hinaus aktiviert. Die nehmen eine Hürde und dann leben sie weiter. Und ich habe sehr den Eindruck, dass all diese Figuren hier jetzt sind. Und das ist auch total interessant, weil sie eben nicht in Regel keine Namen haben, keine Gesichter haben, man auch, manche will man auch gar nicht. Also ich weiß nicht, den einen Bruder, der mit dieser merkwürdigen Frau verheiratet ist, die quasi neue Möbel sammelt und die sitzen sich auch ratlos gegenüber und warten darauf, dass mal ein guter Blick kommt, ein liebender Blick, aber das misslingt. Die sind hier vielleicht nicht, aber viele der anderen laufen hier rum und die laufen aber alle weg. Ja, die schauen alle wohin und laufen weg und es ist nicht die. Das sind keine sehr fröhlichen Bewegungen. Das ist alles sehr, sehr, sehr beschwert auch. Und es hat was Totes auch. Also partiell tot im Sinne von endlich. Wie groß ist diese Welt, die beschrieben wird? Also lohnt sich das Blicken? Ich glaube, das steckt auch mit dahinter. Wofür Augen, wenn du eh nicht so weit sehen kannst? Und
Ach,
zugleich gibt
schöner
es ja
Satz.
ganz viele Landschaftsbeschreibungen. Also man sieht ja Dinge. Man sieht Dinge, aber man. Ich weiß es auch nicht wirklich besser zu beschreiben, aber es gibt eine große Schwere, die vielleicht die Lider schließt, ja. Und es sind, wird das gesehen, was gesehen wird, ja, aber zugleich gibt es Bilder irgendwie, die, ja, keine Ahnung, an der Stelle höre ich mal auf, weil ich selber nicht weiß.
Ich finde das total schön, all diese ganzen Assoziationsketten, die jetzt gerade bei dir aufgegangen sind. Das mit der Himbeere würde ich gerne noch mal irgendwann bei Gelegenheit näher mir erklärt bekommen, weil das
Das kann ich, glaube ich, nicht.
genau, das
Das
kam gerade
taucht
so,
mal
eine
auf.
Himbeere.
Ja, keine Ahnung, warum eine
Aber es ist so schön.
Himbeere.
Ja, ich glaube, weil das halt irgendwie so, es ist ein Hohlkörper, aber halt so umherum gepolstert und es hat diese kleinen Kammern. Aber jetzt, genau, versuch
Die
mal
einfach die
deine.
Segmente quasi. Ich glaube, es gibt
Ja.
Segmente und ich weiß nicht jetzt, vielleicht hatte ich selber gerade Himbeeren gekauft.
Aber es ist schön. Ich mag das, dass also manchmal, also man ja, also ich ja auch, oft beim Lesen einfach die wildesten Assoziationen habe, die ich dann auch überhaupt nicht erklären kann. Ich frage mich gerade, ob du dich daran erinnerst, weil ich muss gestehen, dass als ich diesen Text von ihr gelesen habe, aus dem wir gerade vorgelesen haben, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass diese Charaktere keine Namen und oder keine, also dass sie keine Namen haben, war mir schon aufgefallen, aber dass sie nicht näher irgendwie beschrieben sind. Das war mir beim Lesen überhaupt nicht aufgefallen. Weißt du noch, wie es dir da ging?
Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die erste Lektüre war, was ja eben eine Nebensache
Bisschen länger
war.
her.
Und da weiß ich eher noch, dass etwas zu fehlen schien, dass vielleicht, als würde eine Kuppel über der Leselandschaft liegen, was ein komisches Wort ist, aber jeder Text scheint ja dann eben doch auch etwas in diese und jene Richtung aufzubauen. Und da war etwas Beengtes, Begrenztes, etwas, das fehlte. Und zugleich aber ist es aus der Konvention meiner Leseerfahrung gesprochen. Und es gibt ja ganz, ganz viel, was drin ist, was ich jetzt am zweiten Lesen entdeckt habe, das in ganz vielen anderen Texten gar nicht stattfindet. Und da ist eine Reichhaltigkeit und da haben diese Texte allesamt eine so enorme Lebendigkeit, dass ich eben auch sofort wieder sagen muss, ich muss das umformulieren, also nicht etwas fehlte, sondern es ist eine andere Verteilung, eine andere Gewichtung, einfach eine vielleicht Schieblis Art zu erzählen, ja, und ich finde ja zum Beispiel alleine schon, dass sie da schreibt, also diese gesichts- und namenlosen Leute, das ist ja auch so ein komischer Vorwurf in der Literaturkritik. Ja, diese Figur hat ja gar kein Gesicht, diese Figur hat ja gar keinen Namen. Und sie macht ihre Poetik daraus. Und es ist natürlich eine vielleicht forcierte, also ihr auch aufgenötigte Poetik, aber sie ist so. Und genau so ist es auch richtig und genau so können diese Texte auch nur so gut sein.
Ja, total. Ich habe gestern im Zuge unserer also der Vorbereitung auf unser Gespräch, ich bereite mich immer gerne mit so Interviews der
Ah,
AutorInnen vor, über die wir sprechen, damit man irgendwie mal so ein bisschen die auch im Ohr hat und so vielleicht ein Gefühl dafür entwickelt. Auch wenn wir ja auch selber wissen, auch so Interviews sind natürlich irgendwie ein Teil der Performance, ne? Aber es gibt ein ganz tolles Gespräch mit ihr und Hisham Mattar, einem Autorenkollegen von ihr, mit dem sie ganz offensichtlich auch sehr gut befreundet ist, und zwar beim Hay Festival 2024, also vom letzten Jahr. Und das kann man immer noch nachhören. Und da spricht sie von, weil das passt total gut zu dem, was du gerade sagst, die Poetik, die ihr vielleicht aufgezwungen ist, weil ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist schon, naja, wobei, jetzt ist wieder so, was zwingt dir die Poetik auf? Aber es ist schon eine bewusste Poetik, weil sie von der Complacency of Language spricht. Also so der Faulheit oder der Nachlässigkeit von Sprache. Und ich finde, was man all ihren Texten anmerkt, ist wirklich die großmögliche Bemühung um Präzision, was damit passiert, dass man einfach alles Unwesentliche weglässt. So.
Ja.
Und ich glaube, dass nur dadurch diese Wucht entstehen kann, die man spürt, wenn man diese Texte liest. Und dass ja auch die Aufstellung der Erzählungen, beide in Minor Detail, aber auch in We Are All Equally Far From Love, ich muss jetzt gestehen, ich habe Touch tatsächlich nicht gelesen. Ich habe versucht, nachdem wir darüber gesprochen haben, es noch zu bekommen, aber es ist nicht zu bekommen. Also es ist
Was?
wirklich nicht, ja,
Oh.
es ist nicht antiquarisch. Ich habe versucht, es im Internet noch zu bestellen, aber es gibt irgendwie englische Ausgaben für irgendwie 80 €. Und dann habe ich gedacht, vielleicht
Hättest du
nicht.
was, ich hätte es dir, glaube ich, es ist ja ein kurzes Büchlein. Es
Genau,
ist,
es ist ja auch sehr kurz.
ja, 72 Seiten, das hätte ich dir auch scannen. Nächstes Mal, ich kann es auch nachreichen, du wirst es ja vielleicht noch lesen, dann könnte ich es dir einfach scannen.
Ich werde es bestimmt irgendwann mal auch finden. Aber ja, also es ist jetzt aber die Frage, genau, vielleicht können wir darüber, da kannst du mehr erzählen, weil du hast es eben gelesen. Die Aufstellungen der Geschichten sind zumindest bei diesen beiden Romanen, die ich jetzt hier habe, auch nicht unähnlich. Also es gibt immer so Spiegelbewegungen. Bei Minor Detail ist es, wir haben schon kurz sind drauf eingegangen, dass es diese einerseits der erste Teil ist diese Geschichte des beduinischen Mädchens, was von den Soldaten vergewaltigt und schließlich getötet wird. Und zwar 1948, also also nach also quasi in der Nachhut der Nakba. Und der zweite Teil ist eine Frau, die auf diese Geschichte stößt und sich anfängt, so ein bisschen obsessiv da reinzuarbeiten, und zwar aus dem Grund, dass das an ihrem Geburtstag stattgefunden hat, nur halt eben 1948 und nicht wann, also was weiß ich, irgendwie 50 Jahre später oder so, oder
Ja,
drei,
genau.
49. Und dass es dann dadurch schon, also dass es sozusagen diese Verbindung gibt, ne, zwischen irgendwie dem Jetzt und dem, also dem Jetzt der zweiten Erzählung und dem Jetzt des ersten. Und ganz ähnlich im Sinne von Verbindungen zwischen, das hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, irgendwie dieses, das Blicken und das irgendwie Blicken ins Leere, oder das eigentlich, man weiß nicht so genau, was sieht man eigentlich, das finde ich, erkennt man auch in dem zweiten, also in dem We're All Equally Far From Love, die Aufstellung, dass es zwei Geschichten sind, die aber miteinander verwoben sind. So, wie ist es bei Touch?
Genau, das Kuriose ist, und ich hab vorhin noch gedacht, ich muss dich eigentlich fragen, ob wir uns nicht ein bisschen später treffen können, weil ich kriege das gar nicht mehr auseinander. Was passiert mit
Interessant.
welchen Büchern? War das, was ich bei Touch gelesen habe, in We Are All Equally Far From Love? Bei meiner Detail bin ich relativ sicher, weil das habe ich nur in deutscher Sprache gelesen. Da gibt es nochmal Unterschiede, aber diese beiden Bücher, Touch und Equally Far From Love, die haben viele Ähnlichkeiten und auch wieder partiell mit meiner Detail. Also es gibt in Touch ist es das Little Girl, das kleine Mädchen, das in unterschiedlichen Altersstufen, wie heißt das, in Altern? Oh, pardon, deutsches Sprache.
Altersstufen ist, glaube ich,
Ah,
okay.
ich komme mir gerade so merkwürdig vor.
Lebensabschnitten
Oh, nicht so besser.
beim kleinen Mädchen.
Du weißt, was gemeint ist. Man begegnet ihr, manchmal wird sie noch kleine, kurze Kapitel, manchmal wird sie ins Bett gelegt von einer ihrer Schwestern, die sind durchgezählt, haben auch keinen Namen. Später aber heiratet sie. Es gibt und später wird aber möglicherweise erzählt, bevor sie ins Bett gelegt wird. Das heißt, es sind eigentlich Momentaufnahmen und wie nicht Fotografien, sondern immer Bilder. Es sind Gemälde und gerade Touchet auch arbeitet am Anfang sehr viel mit Farben und tatsächlich auch Berührung und einer großen Stille. Und das ist der Text, aber der auch ganz explizit sagt, hier ist immer Lärm. Und ich fühlte mich dann noch aufgefordert, diesen Lärm, der wird dir nicht erzählt, aber ich fühlte mich aufgefordert, den mitzudenken. Und fand es auch gut, ja, dass ich das dann mache bei Bedarf und weiß, ja, hier ist eigentlich immer Lärm. Und sie ist so nett und macht es irgendwie ruhig und konzentriert. Aber es ist ein Heidenlärm. Und es wird schnell klar, dass das Little Girl, und ich hoffe, ich verwechsel das nicht, weil das plötzlich, ich habe wohl nochmal durchgeblättert und auf einmal hat sich mir eine ganz andere Geschichte gezeigt, als die ich gelesen habe.
Das
Und das
passiert
ist
aber
auch,
manchmal
ja,
einfach.
und es ist aber auch
Ja.
magisch eigentlich. Ja, und ich habe gedacht, ja, es geht auch jetzt nicht darum, alles richtig. Ich muss ja das Buch nicht richtig wiedererzählen. Ich will auch
Was
natürlich.
ist das überhaupt? Richtig
Ja, was
wiedererzählen.
ist das?
Ne? Was
Genau.
heißt das?
Genau, und es geht ja darum, ach, man erzählt seinen Eindruck, aber ich merkte dann, Himmel, natürlich, ich brauche noch viel mehr von solchen Texten und noch viel mehr von einer Autorin wie der Schiebel, die auch sagt, ja, die Grenzen sind gezogen, damit wir irgendwie auch daran abprallen, aber auch damit wir sie überwinden. Und das wird kritisiert sie ja vermeintlich auch irgendwie an sich oder es hat. Weiß ich nicht, wäre der Hintergrund nicht der dramatisch, dann könnte man sagen, es wäre total kokett. In ihrem Fall ist es null kokett, das sagt sie in meiner Detail. Aber da gab es einfach Verwischungen, sodass ich gar nicht mehr sagen kann, was habe ich hier gelesen? Ich habe ganz viel gesehen in diesem Buch, Touch. Das müsste eben für mich dann vielleicht Look
Look heißen.
heißen. Also ich habe sehr, sehr viel gesehen und vor allem festgestellt, dass ich mit einem Little Girl tritt auf und dann habe ich bestimmte Erwartungen und es ist aber eine irgendwie karge Welt und es ist auch eine grausame Welt und sie wünscht sich, sie wird auch teilweise schlecht behandelt von ihren Geschwistern, sie wird gehänselt und dann wünscht sie sich, dass der Bruder stirbt und der Bruder stirbt. Das alles hat auch eine Anbindung an historische Ereignisse, die stattgefunden haben, aber die werden nicht wirklich erwähnt. Da gibt es dann Flackern und zugleich Dinge, die dann später nochmal bei Equally Far From Love auftauchen, eben also die sowas wie die ausbleibende oder die nicht vorhandene Mutterliebe, aber das ist eben nicht der Fall, sondern es ist eine müde Mutter. Ja, das kriegt man ja dann auch mit. Das wird bei Equally Far From Love deutlicher. Oder auch die Affäre des Vaters, die taucht hier schon auf, aber die wird nicht erwähnt. Und was mir passiert ist, das habe ich jetzt irgendwie schon mehrfach erwähnt, ist eben, glaube ich, dass ich auch nicht dieses Spezifische, aber ich bin ein kleines Mädchen geworden mit diesem Text. Und das ist phänomenal, weil ich würde das normalerweise keinem Text zugestehen. Die meisten Texte können das einfach nicht, ja. So ein junger Mensch und dann oh, soll man jetzt auch dieser junge Mensch sein, aber es fühlt nichts in einem fühlt sich so an, sondern man liest über einen jungen Menschen und sie, ohne dass sie dir ein Regelbuch dafür gibt, sie macht dich, sie verwandelt dich und deswegen weiß ich auch nicht mehr, was steht hier an welcher Stelle. Keine Ahnung, meine Notizen unleserlich. Es war ein Erlebnis wirklich, dieses Buch und alle ihrer Bücher sind tatsächlich Erlebnisse und das ist faszinierend, weil sie diese ja, wahnsinnig gut gesetzten Sätze hat und du hast von Wucht gesprochen und ich würde hinzufügen, es ist aber keine ein auf diese wuchtige Art und Weise überwältigende
Nein.
Sprache oder Geschichte, sondern es ist ja auch sehr, sehr zart. Es ist aber von einer großen Entschiedenheit geprägt und ich glaube, jeder dieser Texte und je mehr noch, also vor allem Equally Far From Love und meiner Detail. Auf eine andere Art, aber doch ähnlich. Die sind so sehr einem, ja, ich glaube, dem Verstummen oder dem drohenden Verstummen abgerungen und der Notwendigkeit, sich wenigstens schreibend fortzubewegen, um ja nicht unterzugehen, nicht zu sterben, nicht der Depression anheimzufallen oder einem anderen sterben. Und das ist bei Touch. Da ist der Tod auch allgegenwärtig, eine Form der Endlichkeit, aber in beiden anderen Texten ja viel, viel deutlicher.
Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anknüpfen soll. Du hast so viele tolle Sachen gesagt jetzt.
Mach immer alles
Ich
auf
fände
einmal.
das super. So ist das. So wünsche ich mir das für den Podcast. Lass meine Gästin doch einfach sprechen. Genauso, das möchten auch alle Hörerinnen doch immer hören. Also mir sind so viele Sachen aufgefallen, aber eine Sache, das ist jetzt schon wieder 5 Sätze her, aber ist egal. sagt sie auch, und ich frage mich, ob das vielleicht auch daher kommt, dass du gerade sagtest, ich bin in diesem Text zu diesem kleinen Mädchen geworden und es gelingt einfach sehr wenigen Texten, dass man so mitgeht oder reingeht und eben sich als Teil des Textes auch auf einmal anfängt zu sehen, dass sie auch in diesem Interview oder in diesem Gespräch, von dem ich gerade sprach, sagte, so ist viele... Also vielen AutorInnen wird von außen immer irgendwie dann gesagt, oder ihr ja auch, sie schreibt about something, du schreibst über etwas. Und sie sagt, I don't write about something, I write from somewhere. Und das finde ich, das fand ich so einen tollen Satz. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch dieses Bewusstsein von ihr als Schreibender, dass sie eben nicht über etwas schreibt, und das können wir jetzt richtiggehend wörtlich nehmen, dass sie über irgendetwas schwebt und das dann so beschreibt, sondern from somewhere, also ich sehe mich schon durchaus als irgendwie Teil des Spielfeldes, bin halt an einer Stelle, aber aus dieser Stelle schaue ich, ne, der Blick, und mache aber die Augen auch zu oder bewege mich irgendwoher hin, dass sich das dann auch so unmittelbar auf das Leseerlebnis überträgt.
Ja, das kommt mir sehr plausibel vor. Und es ist auch interessanterweise, hast du jetzt was für mich aufgelöst, dass ich, es gibt eine, sie ist auch eine Bekannte von mir, Eva Meyer, meine Philosophin, Autorin, Künstlerin, Filmemacherin, zusammen auch mit Aaron Scherf, der, egal, ich, auch toll ist, auch als Künstler tolle Hörspiele machen. Also seine Hörspiele sind fantastisch, auch wenn es um Palästina-Israel geht, sind die sehr interessant, aber das ist was anderes, das lasse ich hier weg. Aber Eva Meyer hat mal genau das gesagt, weil ich glaube, ich, sie hat mich gefragt, und was schreibst du gerade? Und ich habe gesagt, ich schreibe über. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das ist wirklich schon viele Jahre her, und sie ist immer noch eine Person, die mich sehr beeindruckt, und dann neige ich sehr zu Schüchternheit und fühle mich ganz und gar dumm. Das kann ich nicht so gut. Und dann sagte sie aber, nein, das ist ja nicht überschreiben. Ich glaube, es war der Kontext einer Eröffnung, und dann brach das Gespräch ab. Und das saß in mir so drin. Das ist ja nicht überschreiben. Aber es ist vielleicht auch Schreiben von. Also der Ausgangspunkt, genau da hineingehen. Mhm. Ich halte das auch wirklich für den notwendigen Ort. Mhm. Ja, also diese souveräne Haltung, Vogelperspektive, okay, Vögel sozusagen sind auch partiell gefährdet. Und die sehen auch nicht.
Drohnenperspektive.
Die, in ja, unserer wird. Ja, genau.
Neuen Realität.
Ja, oh Gott. Aber die. Was ist das andere? Die Froschperspektive. Aber egal, ja. Also diese Perspektiven brauchen neue Namen auch, nicht wahr? Mhm. Also, es ist die auf eine Art vielleicht die Perspektive eben positiver formuliert, die empathische Perspektive, die passive, erleidende, mitleidende, die anwesende, also agierende oder mitagierende Perspektive auf eine Art. Und zugleich kommt ja da was drüber, das ist eine Distanz, aber es wird nicht durch ein Mehr an Blick, sondern vielleicht einfach durch eine Erzählkompetenz quasi erweitert. Mhm.
Ich glaube, es zeichnet sich halt auch durch eine Dynamik aus, die halt so eine, naja, Vogel- oder Drohnenperspektive oft nicht hat, weil sie eben so eine Allwissenheit für sich kolportiert. Während, wenn sie halt schreibt, also das ist zumindest das, was ich aus den Texten rauslese, also sowohl aus diesen Essays als auch aus ihren Romantexten, ist halt immer auch so ein Zurückweisen einer absoluten Wahrheit. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Also du wirst als Leser ja, du wirst nicht absichtlich verunsichert in dem Sinne, sondern dir wird halt keine Gewissheit gewährt. So, und das finde ich das elementar für Literatur. Ich möchte nicht, dass mir jemand vorschreibt, das ist jetzt richtig. Und bei We Are All Equally Far From Love, ich finde, wir müssen unbedingt über diesen Roman reden, ich möchte ganz kurz vorwegschicken, das hatte ich dir ja auch schon erzählt, dieser Roman begleitet mich schon sehr, sehr, sehr viele Jahre. Ich habe vor ganz vielen Jahren, ich habe nochmal versucht zu rekonstruieren, wann das war, aber es war vor dem arabischen Frühling, also das ist eben schon Jahre her. An einer Übersetzerwerkstatt teilgenommen in Kairo, einer Vice Versa Übersetzerwerkstatt, wo Menschen, die aus dem Deutschen ins Arabische und umgekehrt Texte übersetzen, da konnte man sich bewerben, und ich hatte eben ein Exzerpt von genau diesem Text von Adania Shiblis We are all equally far from love eingereicht. Ich wollte das wahnsinnig gerne übersetzen. Und ja, das hat sich natürlich nie ergeben, sonst gäbe es dieses Buch jetzt auf Deutsch, weil sich natürlich kein Verlag gefunden hat. So. Und offensichtlich bis heute nicht, denn ja, es gäbe es ja sonst. Und ich habe das Buch aber tatsächlich seitdem nicht mehr in der Hand gehabt, bis wir jetzt irgendwie ausgemacht haben, dass wir über sie sprechen, und habe es jetzt nochmal gelesen. Ich habe es jetzt auch auf Englisch gelesen. Dann habe ich jetzt hier die Übersetzung von Paul Starkey, der ein sehr renommierter Übersetzer aus dem Arabischen ins Englische ist. Er hat auch Halal Aswani zum Beispiel übersetzt, habe ich hier stehen. Und ich habe es dir gerade schon gesagt, als wir uns begrüßt haben. Ich kann im Moment kaum bis ganz schwer nur Fiktion lesen. So, das hat mit der Weltsituation zu tun. Und Eva von Redeker hat zu mir gesagt: Ja, du rüstest dich für den Kampf. Deswegen liest du nur Theorie im Moment.
Ja,
So, also ich le lese sehr viel Theorie gerade und Essays und so. Ich kann mich ganz schlecht auf Fiktion einlassen, nur wenn ich muss. Und auf einmal hatte ich dieses Buch in der Hand und ich war so transportiert und so rein drinnen gesogen und so auch in Love. Also ich habe auch wirklich wieder so ganz viel Liebe und irgendwie Wärme und fast bisschen Euphorie gespürt, irgendwie, als ich in diesen Text eingetaucht bin. Und ehe ich es mich versehen hatte, war ich durch wieder und dachte, oh, mein Gott, ja. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, warum ich das so gerne übersetzen wollte und warum ich so, also warum ich so enthusiastisch damals war. Ich dachte, oh, sollte es jetzt nochmal versuchen? Ich dachte, na, okay, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit dafür. Aber es, also, hallo Verlage, bitte übersetzt dieses Buch auf Deutsch. Wir brauchen es, ja.
ja, das stimmt. Wir brauchen es wirklich, ja.
Wie ging es dir beim Lesen? Und erzähl uns ein bisschen, worum es geht, falls du das noch auseinanderdröseln kannst. Sonst können
Ja.
wir können es auch zusammen versuchen. Wir können es
Ja, lass
zusammen
uns
versuchen.
das vielleicht zusammen versuchen.
Genau, darf ich kurz, weil du gerade
Ja.
sagtest, irgendwie, das ist mir nämlich auch noch aufgefallen, ich habe versucht mitzuschreiben, während du sprachst, weil du ja auch irgendwie, du hast irgendwas gesagt mit, irgendwie ging es ums Schreiben und um das irgendwie, was hast du vorhin gesagt, als, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, egal, vergessen wir das, aber es geht witzigerweise in diesem Roman ja auch teilweise zumindest um das Schreiben gegen das Vergessen oder Schreiben gegen den Tod, irgendwie sowas. Du hast irgendwie sowas gehabt, warum habe ich das
Ah,
vergessen?
ja, gut, das weiß ich auch nicht mehr, was ich da genau gesagt habe, aber es ja ein ich glaube, das waren meine Mutmaßungen eigentlich über die das Ich dieses Textes, und ich glaube aber partiell auch über, ja, schon noch über Ghibli, so.
Ja, genau,
Also,
deswegen, weil du über
wieder,
Ghibli gesprochen
genau, ich
hast
will da
und dann ich
vorsichtig
aber
sein,
dachte
weil
so,
ich kann mir
hey.
natürlich vorstellen, dass, oder ich kann mir gar nicht, ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen, als dass es das Schreiben, alleine Schreiben in diesen Umständen und mit dieser Herkunft eine solche Herausforderung ist. Also, sie sagt es ja auch, das ist, glaube ich, der andere Text, über den wir dann vielleicht gar nicht mehr so viel sprechen können, das weiß ich nicht, aber ist es nicht der, wo sie sagt, nee, das war der Berlin Review Text, oder sie kann überhaupt gar nichts mehr lesen, die
Ja,
einzige,
das ist der Berlin
das
Review
habe,
Text. Damit
also
fängt sie an, ja.
genau, ja, also das ist ja auch ein ganz bekanntes Phänomen, und es geht ja sehr, sehr vielen Menschen so, und aktuell denke ich, okay, mir geht es irgendwie nicht anders, aber dann gibt es Leute, denen gesteht man es noch viel, viel mehr zu als sich, was auch wiederum problematisch ist, und eine perfide Strategie des, ja, glaube ich, einer Medienpropaganda und auch von Kapitalismus und Faschismus. Also das sind und man ist so live dabei, aber in ihrem Fall eben viel plausibler, und jeder Text, der erscheint, ist ein Wunder, oder auch
Das
von.
hat mich auch so erinnert an Tanja Maljatschuk, die hat doch auch so einen Text geschrieben, dass sie ihn nicht mehr schreiben kann,
Ja.
seit der Invasion von Russland in die Ukraine. Es kam mir, also das resonierte dann ja auch sofort, ne? Diese
Ja,
so.
auf jeden Fall. Aber genau, ein paar Dinge kann ich noch wiedergeben zu diesem Buch. Es gibt kleinere Kapitel eingeteilt, von Rahmend, der Anfang, the beginning, the end. Und zwischendrin gibt es Maßnahmen, von der ersten bis zur sechsten Maßnahme. Auch das ist schon, das hat mir unterwegs beim Lesen dann Fragen aufgeworfen, was bedeutet das hier? Was sind das eigentlich für Maßnahmen? Was ist das Ziel dieser Maßnahmen? Und da tauchen unterschiedliche Figuren auf. Manche scheinen sich zu wiederholen oder es gibt Schnittstellen zwischen diesen Leben. Es beginnt, glaube ich, mit auch wieder einem halbwegs jungen Mädchen, wobei, wenn man dann nachrechnet, die hat sehr viele Jahre in der Schule wiederholt. Also die kann auch nicht mehr so jung sein und sie verlässt jetzt
Ja.
die Schule und arbeitet im Postamt oder der Poststelle ihres Vaters, übernimmt seinen Job. Der wirkt ein bisschen wie ein Lebemann, gilt als Kollaborateur. Und sie liest Briefe. Und wir sind aber ja reingekommen in das Buch, da geht es um Briefe. Eine weibliche Figur schreibt einem Mann, das wird, glaube ich, dessen Rat benötigt, das macht sie mit professionellem Hintergrund erstmal. Und der Briefwechsel wird ins Private verlagert. Und irgendwann bricht es ab und sie hängt aber ab von diesen Briefen. Eigentlich gibt es nur drei Dinge, die sie noch, ja, bei Laune halten oder wenigstens am Leben halten. Das ist, glaube ich, ein Walnussbaum. Das ist. Oh, eins fehlt mir, aber es sind auch die Briefe. Das dritte,
Das war das dritte gleich.
das kann ich gleich nachschlagen, wenn du dann redest, dann schaue ich nach. Aber
Mhm.
es ist wahnsinnig wenig einfach, ja, diese drei Dinge und dergleichen hat man ja an vielen Stellen. Das kommt auch bei meiner Detail wieder. Da gibt es den Tisch morgens, an dem gesessen werden muss und gearbeitet im zweiten Teil, der eher der quasi Versuch ist, auch die zu recherchieren. In Equally Far From Love begegnet man letztendlich immer Leuten, wo die Liebe scheitert. Es gibt keine gelingende Liebe, außer mal kurz. Es gibt relativ viel, ich würde sagen, partiell so ruppige Körperlichkeit, aber das ist auch, manchmal hat es was von Kindersexualität, also das Entdecken, das erste Entdecken der Körper und das hat was Unbeholfenes, aber auch sehr Gieriges und Feuchtes, wobei die Bücher sonst, glaube ich, alle eher trocken sind. So viel, viel Sand. ja, und ich muss aber sagen, ich habe das gar nicht genossen. Ich würde es trotzdem empfehlen. Ich finde, es ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Buch, aber ich habe mich durch das Buch geschleppt. Ich hatte wirklich,
Ehrlich?
ja, das ist nicht am Anfang. Ich hatte Schwierigkeiten, zu denen würde ich stehen, mit den männlichen Figuren. Ich bin extrem nervig. Und es waren noch nicht die sympathischsten. Aber dann dachte ich plötzlich, ach, was lese ich? Was muss ich das jetzt hier lesen? Weil natürlich habe ich immer dann auch an den Krieg gedacht und dachte, ich will nicht daran, also das ist auch das ist steht mir nicht zu, nicht daran zu denken. Aber ich hatte einen wahnsinnigen Groll und ich habe sowieso gerade einen Groll auf alles, ja, auf all diese Ungerechtigkeiten, auf die Einrichtung der Welt, auf das, was wir im wunderbaren Beispiel der Literaturkritik besprochen haben, oder also mit Anführungszeichen, ja, es ist ja keine Literaturkritik gewesen, sondern eine Bezichtigung. Aber dieser Wunsch, die falsche Entscheidung zu treffen in allen Bereichen, ja, ob es also große Politik oder Architektur oder das Miteinander und aus so vielen Gründen und manche sind nachvollziehbar, aber die meisten sind es irgendwie nicht und keine Ahnung, also mich begleitet ein großer Groll und Frust und Bitterkeit auch. Und ich war schon mal irgendwie weg davon, aber das ist so, so da. Und so habe ich mich dann durch diese Seiten gearbeitet und hatte aber das Gefühl, das Buch trägt dazu bei. Und nicht, weil es so schlecht und nervig ist, sondern es kommt auch aus einer Bitterkeit.
Einer Verzweiflung vielleicht
Ja,
sogar.
all das.
Ich
Also
habe gehört, eine Autorin hat gerade ein
der
Buch darüber geschrieben.
Ja, genau. Ich habe es abschließend bearbeitet, aber es stimmt nicht. So viel. Ich meine, allein schon, wenn man sich anschaut, wir haben ja Dramaturgieerwartungen. Ja, wann hört was auf? Wann fängt was an? Und es ist gut, in einem Buch zu wissen, the beginning, the end. Aber wann hört dieser scheiß Krieg auf? So oft und alles, das ist gegen jedwede Erwartung und es ist unmöglich, sich zu verorten auf dieser Erde, weil Zuverlässigkeiten hinweg sind. Vielleicht war die Erde noch nie so ein geiler Ort, aber ich würde schon sagen, gerade gibt es sehr viele Zumutungen, die sind überirdisch und noch nicht einmal für uns. Ja. Das Buch hat es mitgeschleppt, es hat mir nicht ermöglicht, es ist kein Aus, man ist ganz und gar auf dieser Erde und arbeitet sich da irgendwie hinein. Also es ist ein Text, den würde ich nicht in der Gegenwart verorten und doch trotzdem ist er genau da und kommt sehr, sehr eng, macht es aber nicht zu eng, aber irgendwas fand ich eben enervierend. Und dann kommt dieses Kapitel, The End. Und es ist natürlich, ich will gar nicht so viel davon vorwegnehmen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht. Aber dieses Kapitel war für mich wie eine Erhebung, was für ein Erlebnis, was für ein Geschenk. Und ich wusste dann plötzlich, natürlich, danke. Genau deshalb habe ich all diese Seiten vorher gelesen. Und dann funktioniert dieses letzte Kapitel so gut. Und ich liebe dieses Buch, ja. Aber es ist eben auch ein Buch, das hält es aus, dass ich mich darüber beklage, weil es mir Zumutungen zumutet, Stimmungen und Enge und ach, und wirklich auch eine Form partiell von Besessenheit, aber es ist eben sowas wie Bitterkeit und Groll und Verzweiflung sind Dinge, die auch von der ja, vielleicht zwangsläufigen Energie des Fixiertseins getragen werden. Und dieses finale Kapitel das ist einer der tollsten Texte, der mir je begegnet ist im absolut richtigen Moment. Und
Ah, oh, das ist ein schöner Satz.
danke. Aber das ist einfach die Wahrheit.
Ja.
Ich lag so hernieder, hatte ich das Gefühl, und als hätte mich der Text gehoben. Da ist jeder Satz darin richtig. Und jeder Satz darin ist mutig und wahr. Weil das muss man erst mal machen, auch den Katastrophen ins Auge schauen, auch den eigenen und den eigenen. Ja, untergehen. Also der Text kommt eben auch aus einer Todeszone in jedweder Hinsicht.
Ich habe mich gerade gefragt, weil ich lese den Text nicht ganz so düster wie du.
Das liegt vielleicht wirklich an mir, wie gesagt. Also ich gehe mit einem.
ich finde das ja immer super interessant, was zwei Menschen oder auch drei oder vier für verschiedene Reaktionen oder für verschiedene, noch nicht mal Lesarten,
Aber
sondern
kann ich kurz
einfach ein.
dazwischen fragen,
Ja, bitte,
hast du dich
bitte.
im Original schon, du liest ihn im Original, oder?
Ich habe also jetzt für unsere Vorbereitung, weil ich habe das Original damals nur als PDF gehabt und ich habe es nicht mehr gefunden.
Oh, schade.
Und deswegen habe ich das jetzt auch im Englischen gelesen. Ich hatte es damals halt irgendwie, also ich habe gerade geguckt, es muss also trotzdem, ich bin ein bisschen, also Dinge, es ist ja auch schon zu lange her, weil es ist tatsächlich erst 2012, nee, es ist 2011 im Original erschienen. Also es ist po kurz post-Arabische Revolution, aber weil ich gerade gedacht habe, dieser Übersetzer-Workshop war in Kairo, war das doch nicht schon vor irgendwie dem Arab
Ja.
Spring, aber offensichtlich kurz danach. Genau, im Original gelesen, aber jetzt eben für unsere Vorbereitung nochmal hier als im Englischen. Und es ist halt irgendwie. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das einfach, weil ich finde, das ist gerade im zweiten Teil von Minor Detail auch so sichtbar, dass einfach immer so eine unterschwellige Ebene von Doom mitschwingt in allem, weil das die Lebensrealität der Figuren ist und
Ja.
die Lebensrealität des, und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon immer.
Genau. Und auch
Und
in Zuspitzung, das wird ja auch, ich glaube, in meiner Detail ist es so gesagt wird, es wird ja eigentlich immer schlimmer, dass ja, die Überformung, das Zerstören von Siedlungen, von palästinensischen Dörfern, das sind ja nicht nur Siedlungen, das sind ja Dörfer, ja.
Und dass das vielleicht der Eindruck ist, der bei dir sozusagen angekommen ist, dass diese irgendwie immer präsente, diese immer präsente Katastrophenstimmung oder das Grauen, was einfach so Teil, also für die Figuren in Schiblis Texten, ist das ja deren Alltag. Und ob das vielleicht das ist, was so an dir gerieben hat, habe ich mich gerade gefragt.
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Also das war nicht nur mein eigenes, aber da müsste man natürlich ganz genau in den Text reinschauen. Wo sitzt das? Ja, wo sitzt Unheil? Und auch wenn es nur um die Ecke schaut oder wenn es die Gedanken sind, die nicht zum Ausdruck kommen, die vermieden werden in einen anderen ausgesprochenen Satz münden, aber da könnte man sich sicherlich auf die Spur begeben. Ich glaube, der Text hat schon auch sehr starke Frauen, fand ich. Also die
Sehr.
Frauen kommen sehr unterschiedlich, aber die sind beeindruckend stark eigentlich sogar. Also
Tigresses of the Global South.
ja, da sind sie wieder. Genau. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob es dieser Text war. Das gab ja die schwarzen Punkte. Doch ich glaube, das war hier, die ja dann auch bei meiner Detail
Ich wollte
wieder
gerade sagen, die
auftauchen.
Minor Detail habe ich die irgendwie verortet.
Ja, da
Schwarz.
sind es die schwarzen Punkte auf der Landkarte und zugleich wird doch, ach ja, das ist der, stimmt, derselbe Text, wo sie in der, sie ist in einem Pensionszimmer und schaut und da ist ein schwarzer Punkt an der Decke. Nicht wahr? Ja,
Genau.
da sind die schwarzen Punkte. Ja.
Wir haben jetzt schon mega lange geredet, Heike. Ich würde eigentlich mit dir noch 2 Stunden gerne weiterreden. Ich würde aber trotzdem gerne so quasi so ein bisschen so abschließend, weil wir müssen leider gleich irgendwann aufhören, obwohl wir müssen das auch mal irgendwann weiterführen. Du hast vorhin, als wir angefangen haben, hast du gesagt, dass es für dich auch so das erste Mal war, als du Minor Detail gelesen hast, dass du mit ja, Literatur über und aus Palästina sozusagen in Berührung gekommen bist. Was hat das mit dir gemacht jetzt? Also wir haben ja unterschiedliche Hintergründe, ne? Du bist Deutsche, ich bin so Kreuzkümmelkartoffel, wie ich immer so schön sage. Und als jetzt jemand, also für mich ist das alles nicht neu, sage ich mal so. Also war mein ganzes Leben nicht neu. Ich bin jetzt keine Palästinenserin, mein Vater kommt aus Saudi-Arabien. Aber es ist nichtsdestotrotz, also nicht nur, ich weiß nicht, ich glaube, es hat, das kann ich nicht biografisch argumentieren. Mich interessiert diese Region einfach schon immer. Also ich habe immer viele Freunde in der Region gehabt. Das, was politisch da passiert, war nie für mich irgendwie außerhalb meiner eigenen Lebenssituation, weil egal welcher Bombenangriff, welcher Krieg, einer von meinen näheren Bekannten, Freunden, Freunden meiner Eltern war immer irgendwie betroffen, auf die eine oder andere Weise. Ich habe mich immer für die Literatur aus der Gegend interessiert. Wie gesagt, als ich anfing zu arbeiten, wirklich gedacht, so, hey, ich werde jetzt irgendwie Übersetzerin aus dem Arabischen, das brauchen die Leute doch, ja, denkst du. Und deswegen beschäftige ich mich halt auch einfach mein ganzes Leben auch schon mit den Geschichten und den Literaturen. Und ich versuche immer so ein bisschen eine Tür offen zu halten und sage immer so, hier Leute, lest doch das mal, lest doch das. Aber ich kenne eben auch, wie gesagt, Günter Ort, der hier Schiblis Buch übersetzt hat, Sandra Hetzel, liebe Freundin und wunderbare Übersetzerin aus dem Arabischen. Und ich kenne die Struggles dieser Menschen irgendwie, die genau dieses Anliegen haben, eben diesen Kulturkreis, Literaturbereich irgendwie ins Deutsche zu bringen. Es gibt, kleiner Hinweis, tun wir in die Shownotes, ein ganz großartiges Interview mit Sandra Hetzel aus der Zeit vor ein paar Wochen, werden wir verlinken, wo sie über die Situation der arabischen Übersetzungen oder der deutschen Übersetzung der arabischen Literatur in Deutschland spricht.
Oder auch in der Berlin Review, da hat sie ja auch einen Text
Da
geschrieben.
hat sie auch einen
Ja,
großartigen Text geschrieben,
der
ja. Die Berlin Review, ohnehin großartige Zeitschrift,
stimmt.
auch gerade für irgendwie Maha Al-Hissi, auch großartige ja, Akademikerin in dem Bereich, hat da jetzt einen zweiteiligen oder ich glaube sogar dreiteilige Vorlesungsreihe, die sie eigentlich an der Columbia halten sollte, die dann gecancelt wurde. Auch hat die Berlin Review veröffentlicht. Also die Berlin Review macht da großartige Arbeit, die irgendwie viele deutsche Mainstream-Medien verweigern. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie ist das für dich gewesen, mit diesen Geschichten in Berührung zu kommen und dann sozusagen weiterzudenken? Das würde mich nochmal so interessieren.
Das ist ja eine ziemlich große Frage wahrscheinlich.
Ja, ist mir gerade auch aufgefallen, dass
Ja, weil damit auch irgendwie die Tür zu meiner Kindheit aufgeht. Und ich bin ja, das fällt mir immer wahnsinnig schwer, ja, Deutsche, also das kann ich gar nicht in Übereinstimmung bringen, fällt mir auf. Aber auch das ist ein ganz anderes Thema. Ich bin in der DDR geboren und
Genau.
die DDR hatte eine andere Nähe zu Palästina, als es die Bundesrepublik Deutschland hat. Das war in meiner Kindheit, aber das ist mir nicht aufgefallen, würde ich sagen. Und ja, eben, wie schon gesagt, und ich, keine Ahnung, vielleicht stimmt es auch nicht ganz und dann hätte ich das vergessen, weil mir dann in dem Moment nicht auffiel, dass es das Buch einer palästinensischen Autorin oder eines palästinensischen Autors war. Das hat jetzt auf jeden Fall ja eben seit 2023 eine ganz andere Aufmerksamkeit. Aber für mich hat es hat was begonnen, was eine was eine riesige Bewegung ist. Also erstmal eine Denkbewegung, aber vor allem habe ich gemerkt, und dass man auch wieder begrenzen, nur sind es andere. Also warum darf man bestimmte Sachen nicht mal sagen, nicht mal denken? Und ich will ja überhaupt nicht, dass irgendwer zu mir sagt, du bist eine Antisemitin, oder ich will auch keine sein.
Natürlich nicht.
Und ich etc. Aber ich merkte immer wieder, ich wage es gar nicht, Dinge zu denken, vielmehr nicht mal zu denken, sondern zu sehen. Ich kann nicht mal Dinge sehen, ich kann eine Wirklichkeit, die mir auf eine gleiche, nicht verifizierte Weise dargeboten wird, überhaupt nicht vertrauen, sondern eine Wirklichkeit, und das ist die palästinensische gewesen, und ich schreibe gerade nicht, sondern ich rede über den quasi 2023. Die Anfänge des Krieges. Eine Realität wird diskreditiert und es ist ja auch eine Kontinuität. Also da hat sich ja nicht wirklich viel entwickelt und eine andere wird es nicht. Und das war diese Diskrepanz, die hat sehr an mir gearbeitet und dass man eben merkte, es lässt sich weder darüber sprechen, alle sind wahnsinnig vorsichtig und es ist auch legitim. Aber bis dahin hatte ich noch den Eindruck, man darf, das ist eine Haltung, die hatte ich ursprünglich von Thomas Meinecke übernommen, weil ich immer das Thema gemieden habe, so Israel, Palästina, Deutschland, ich weiß nicht, so lange Geschichten, ich bin überfordert, ich habe auch einfach einen anstrengenden Alltag und Kinder
Klar.
und ich will nicht zu Meinungen neigen, aber dann tue ich das auch. Also wie kann ich mich fundiert fortbewegen, denkend? Und dann dachte ich, ich sage dazu gar nichts, weil ich eben als Deutsche, aber da, wie gesagt, beginnt das Problem schon. Was bedeutet
Ja.
und bin ich das und wie und so weiter, habe ich dazu einfach den Mund zu halten. Und dann hatte ich irgendwann, und das war auch noch vor dem Krieg, ein Gespräch mit Sandra Gugitsch. Wir wollten eigentlich über ein Buch von Eva Illouz, ich glaube, undemokratische Gefühle, wollten wir uns gern austauschen. Und sie sagte, ja, aber das ist, so kannst du auch nicht. Du kannst dich nicht raushalten oder nur, weil du Deutsche bist, nichts dazu sagen, weil das Ding ist ja auch, dass man dadurch auch Eindrücken überhaupt den Zugang zu sich selber verwehrt. Und das alles arbeitete und dann gibt es eben die Blicke in die Wirklichkeit dieses Krieges oder in die Wirklichkeiten. Und ich musste jetzt nochmal daran denken, wie am Anfang in meinem Insta ständig wurden mir von, ja, das waren israelische Kanäle, was nicht in jedem Fall eben heißt, dass sie palästinafeindlich sind, natürlich. Ja, da gibt es ja auch eine ganz
Ja,
breite Palette
Bandbreite.
und die auch mit einem großen Realismus auf die Situation schauenden Leute. Aber dann wurden so oft die Bilder toter palästinensischer Babys gezeigt und es wurde gesagt, so sieht doch kein totes palästinensisches Baby aus. Und dieser Staging-Vorwurf, der hält ja immer noch an, ja. Also wie, und da ist man auch in einem riesigen Thema, ja. Also wie darf Trauer aussehen? Wie sehen Tote aus? Wie beengt darf man stehen? Bis hin zur Inszenierung dieser Essensverteilung. Die ist natürlich so gemacht, damit die Menschen sich nicht auf eine höfliche, einander den Vortritt geben lassende Art begegnen, sondern vermeintlich wie Tiere. Diese Inszenierungen, irgendwann kippte das. Irgendwann, und das habe ich nicht bearbeitet, sondern es kippte. Und seitdem ist einiges in Bewegung gekommen und das, was ich daran bedauere, und ich kann es mir gar nicht richtig vorwerfen, weil ich auch weiß, ich bin da in Gefügen unterwegs, die über Zugänge auch entscheiden. Aber ein bisschen mache ich mir da schon einen Vorwurf, aber ich bedauere das Tempo natürlich. Ich hätte das alles gern früher gewusst. Ich hätte gern früher schon das mehr zu mir durchdringen lassen, aber der Blur, der dann einsetzte, der eben auch politisch gewollt ist und der ja weiterhin auch immer noch befeuert wird, wie mühselig sich die deutsche Politik fortbewegt oder wie es möglich ist, dass Menschen abgeschlachtet werden, dass man sie verhungern lässt, dass ihre Realität nicht gilt. Muss einem ja ein Rätsel sein, weil alle Antworten, die man darauf findet, sind in einem solchen Maße brutal, menschenverachtend, tödlich, Aber das sind sie und das ist der Next Step, ja. Und diese Bitterkeit, diese Realität, das Tatsächliche, so ist es. Es gibt Leute, die werden entmenschlicht und die Welt klatscht dazu, weil es Vorteile hat für irgendwen. Diese Wirklichkeit, da merke ich, da bin ich immer dann, da will ich sofort von weg und denke, nein, 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 das kann doch so nicht sein. Da muss doch ein gutes Ende. Also wo ist das gute Ende? Aber das gute Ende ist bei Ghibli. Da ist
Genau.
es.
Die auch immer noch weiterdenkt. Da,
Ja.
das, das war jetzt ein schöner Abschluss. Wo ist das Ende? Bei Ghibli. Da sind wir wieder am Anfang. Ich würde trotzdem noch ganz kurz sagen, Heike, ich bin dir mega dankbar dafür, für alles, was du gerade gesagt hast, für das, was wir schon vorher auch am Telefon besprochen haben, dafür, dass wir hier über Adania Shibli gesprochen haben, weil ich alles, was du erzählst und mir erzählt hast, auch als wir gesprochen haben, ich weiß das so zu schätzen und ich bin so froh darüber, sozusagen auch so von einer deutschen, ich sage jetzt bewusst, ja, ich polarisiere jetzt
Schon
bewusst, deutschen
okay.
Kollegin, also jemand, oder sagen wir so, eine Kollegin, die einfach irgendwie selber dann überdacht hat oder denkt so, hey, da ist was in Gang gekommen, da ist ein Prozess und ich bin da gestartet und jetzt ist, das arbeitet weiter und es ist, weil, und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil es was ist, was ich an sehr vielen anderen Kolleginnen immer noch vermisse, die irgendwie am Anfang sehr brutal reagiert haben, auch mit beispielsweise meiner Solidarisierungserklärung für Adania Shibli und ja,
Ja, also
das, also
diese Brutalität ist doch auch nochmal ein ganz eigenes Thema und das
ja.
die Bereitschaft auch, mit der immer wieder auch innerhalb eines doch relativ kleinen und übersichtlichen Betriebes dann Leute aufeinander losgehen und auch das ist eine ganz komplexe Sache, aber ja,
Ja, weil da könnten wir
Ahnung.
jetzt auch mit Schibli abschließen, weil sie das in beiden Texten auch sagten. Das finde ich wahnsinnig schön, weil ich mich dann auch immer daran erinnere. Sie sagt eben, das arabische Wort für Literatur ist Adab
Ja.
und Adab heißt Anstand. Auch. Also es heißt Literatur, aber es heißt eben auch Anstand. Und da können wir doch auch von lernen im Literaturbetrieb.
Definitiv, ja, sehr. Das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich danke mir.
Ja, ich danke dir auch. I thank myself, à la Snoop Dogg.
Ja, das ist wie so eine Yogastunde. Auch da könnte man
Genau.
direkt wieder zu Schiebe kommen. Aber nein, ich danke dir für diese Einladung, auch dass ich mich irgendwie an deiner Seite dahin bewegen durfte, weil ich glaube, ich bin noch überhaupt gar nicht weit gekommen. Aber es ist so ein Mini-Step. Aber es war mir eine riesige Freude, auch eine gequälte Freude, aber so bereichernde Freude, diese Texte alle nochmal zu lesen. Und ich wünschte mir, dass sie jetzt eigentlich in Übersetzung erscheinen. Also,
Ja, bitte, schnell. Ja,
das
los,
noch durchmachen.
hier, Verlage, bitteschön, los, macht los.
Ja,
Ich
und
glaube,
auch,
Sandra Hetzel steht bereit.
ich weiß es nicht, ich glaube, die hat auch sehr, sehr viel zu tun.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber genau, also Heike, vielen, vielen lieben Dank und wir werden dieses Gespräch ohnehin an anderer Stelle mal fortsetzen.
Das machen wir sehr gern. Tschüss.
Das war die neue Folge Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der grandiosen Heike Geißler, mit der ich über die palästinensische Autorin Adania Shibli gesprochen habe. Vampire wird von Katrin Albrecht und Asia Kurtulu als Producerin betreut. Außerdem könnt ihr Vampire auf Instagram unter vampire-podcast folgen. Und wenn ihr so großzügig mit eurer Zeit seid, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert, teilt, weiterempfehlt und uns eine gute Bewertung und eine kleine Rezension hinterlässt. Das hilft uns, den Podcast bekannter und die Reichweite größer zu machen. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin euer Host und die Erfinderin von Vampire und bis zur nächsten Folge euch allen eine ganz schöne Zeit.